24,2.
Turn on.
I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips, and you saved me. My hands, they were strong, but my knees were far too weak.
Weiterhin unterdessen an diesem Montag, 23. Februar, und gestern ist die Berlinale mit einem Publikumstag zu Ende gegangen und vorgestern am Samstag gab es die große Preisverleihung und die wichtigsten Preise sind ja die für den Wettbewerb. Da gibt es einen goldenen Bär, das ist der Hauptpreis für den besten Film. Den hat Ilka Çatak gewonnen für Gelbe Briefe. Und dann gibt es noch 7 silberne Bären in verschiedenen Kategorien. Unter anderem hat Sandra Hüller auch einen Preis bekommen, und zwar für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle für den Film Rose. Der Film, der wird auch bald bei uns zu sehen sein im Erfurter Kinoclub. Ende April startet er. Erzählt wird in Schwarz-Weiß-Bildern die Geschichte einer Frau, die in die Hose geht, also sich als Mann ausgibt, zu Zeiten des 30-jährigen Krieges. Da hat sie als Soldat gedient und nach diesem Krieg setzt die Geschichte des Films ein und hier taucht die Frage auf, wie lange kann ich eigentlich mit einer anderen Identität leben, ohne dass ich auffliege. Sehr, sehr bemerkenswert inszeniert von Regisseur Markus Schleinzer. Wir hören mal kurz einen Ausschnitt an aus Rose und dann hören wir auch einen Auszug aus der Dankesrede, die Sandra Hüller am Wochenende gehalten hat zur Berlinale Preisverleihung.
Hab nie erdenken können früher an einen Morgen. Viel zu sehr beschäftigt, aus dem Heute heil herauszukommen.
Das ist die Susanna. Unbescholten, gottesfürchtig, in allen weiblichen Arbeiten geschickt.
I'm unprepared, as usual. Don't ask me why. I'm just unprepared. I was listening to all of you speaking here tonight, and I can only say everything you say is true. Everything. And I find this really remarkable that I'm in a room full of people who can speak truth. So thank you for that. It is no secret that I've been at this festival 20 years ago for the first time. It was my first film festival ever. I didn't know what it was, and I thought I would die, but I didn't. So, thank you, dear jury, for this honor.
Soweit ein Ausschnitt aus der Dankesrede von Sandra Hüller, die sie jetzt am Wochenende auf der Berlinale gehalten hat. Sie hat einen Silbernen Bär für die beste schauspielerische Leistung bekommen und der dazugehörige Film Rose läuft Ende April an. Den Hauptpreis hat Ilka Çatak bekommen für Gelbe Briefe und das ist insofern bemerkenswert, dass nach 22 Jahren mal wieder ein deutscher Film den Hauptpreis bekommen hat nach Gegen die Wand 2004. Gelbe Briefe erzählt von einer Familie, die plötzlich an den Rand der Gesellschaft gedrängt wird, die eigentlich mittendrin steht, die ein Künstlerehepaar ist. Und weil plötzlich ihre Meinung nicht mehr opportun ist, greift der Staat zu. Das spielt in einer nahen möglichen Zukunft und ist zumindest in den Bildern ziemlich eindringlich inszeniert. Wir hören erstmal einen Ausschnitt und dann hören wir auch nochmal die Dankesrede von Ilka Çatak, jetzt vom Wochenende von der Berlinale Preisverleihung.
Glaubst du etwa wirklich, dass du mit Theater die Welt rettest?
Ganz genau das glaube ich. Alles, was ich schreibe, ist inspiriert vom realen Leben. Was ist denn los?
Du hast wohl noch nicht davon gehört. Wir wurden suspendiert. Wir alle.
Überall seien Terroristen und Verräter, sagten sie.
Ihr solltet euch jetzt alle gut überlegen, wo ihr steht.
Das bist du. So klein.
Before I got here today, I did prepare a speech. It was political, but allow me to not engage in that speech right now because so many people have said so many smart things. And I want to leave the stage to the wonderful people that I made this film with because they are the real heroes for this award. I would have never been able to make this film without them. I think the film speaks for itself in its political message or questions rather. So please give it up for these incredibly talented, wonderful people right here.
Soweit der Regisseur Ilka Çatak, der einen goldenen Bären bekommen hat für den Film Gelbe Briefe. Und diesen Film, den könnt ihr bereits nächsten Donnerstag, also am 5. März, im Kinoclub hier in Erfurt sehen. Ilka Çatak war übrigens auch mal in Erfurt und hatte die Gelegenheit, ihn zu sprechen, denn er kommt eigentlich aus der Werbebranche und hat aber auch schon Kurzfilme gedreht und war da nicht ganz unerfolgreich. Und ich wollte damals von ihm wissen, als er hier in Erfurt war, zu Besuch des Goldenen Spatzes, Herzen, was denn der Unterschied ist zwischen einem Kurz- und einem Langfilm. Er hat damals seinen ersten Langfilm vorgestellt, es war einmal Indianerland und hier ist seine Antwort und wir hören mal in das weitere Gespräch hinein.
Man hat mit mehr Menschen zu tun, man diskutiert mehr. Bei einem Kurzfilm ist man relativ frei, relativ autark und sobald das Budget größer wird und sobald mehr Menschen mitreden und sobald Fernsehsender drin sind und Förderinstanzen und so weiter, muss man sich natürlich anderen Meinungen stellen. Und jenseits dessen ist natürlich aber auch der Dreh ein anderer, weil man hat mehr Volumen, man arbeitet mit Schauspielern, die vielleicht auch schon bekannter sind und es ist halt etwas anderes. Also wenn der Kurzfilm ein 100-Meter-Lauf ist, dann ist ein Spielfilm ein Marathon.
Gegen Ende des Gesprächs die Fragen, die wir auch anderen gestellt haben. Also einmal natürlich nach deinem Werdegang, es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, Regisseur zu werden. Manche gehen eben ganz klassisch so auf eine entsprechende Schule und manche rutschen so rein. Bei dir war das, glaube ich, so, dass du auch über Werbeclips angefangen hast. Also kannst du so ein bisschen beschreiben, wie du so zum Film gekommen bist?
Ich bin ehrlich gesagt auch reingerutscht. Ich habe angefangen als Praktikant bei einem Kinofilm zu arbeiten. Hab dann diesen Job weitergemacht, habe mich dann von Kurzfilm zu Kurzfilm produktionell betätigt als Assistent und habe irgendwann auf eine Filmschule gewollt. Das hat aber nicht so gut geklappt zu Anfang. Und dann war das so, dass ich aber dran geblieben bin. Und irgendwann hat es angefangen mit tatsächlich mit Werbefilmen, mit kleinen Kurzfilmen, dann Werbefilmen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich würde gern doch nochmal mein Glück an der Filmschule probieren. Und das war dann 2012 und ich wurde dann in Hamburg angenommen. Und Hamburg war im Grunde mein Sprungbrett.
In die große, weite Welt hinaus, können wir fast sagen. Wir haben deine Kurzfilme schon erwähnt. Wo wir sind, war in die, ich hoffe, ich formuliere es richtig, in die Endauswahl beim Studenten-Oscar bekommen. Hat ihn dann nicht gewonnen, aber trotzdem, das ist ja schon eine große Sache.
Genau, wo wir sind, ist in die Endauswahl bei den Studenten-Oscars gekommen. Und als wir ihn dann nicht gewonnen haben, war ich ziemlich am Boden zerschmettert, weil ich dachte, okay, so weit kommst du nie wieder. Aber, wie es das Schicksal so will, im Folgejahr haben wir dann das Ding in Gold gewonnen.
Und das öffnet dann schon einige Türen.
Klar, weil die Leute dann natürlich auch merken, ja, das ist vielleicht doch nicht alles heiße Luft und eine Eintagsfliege. Also, dass man also 2 Jahre in dieser Endauswahl zu sein, wir haben ja auch 2 Jahre in Folge. Ich sage immer wir, weil das ist ja nicht nur mein Verdienst, sondern auch der Verdienst meines Teams. 2 Jahre in Folge den Max-Ophüls-Preis gewonnen und so weiter und so fort. Also viele Preise auf der ganzen Welt. Das sind natürlich tolle Türöffner. Aber wie gesagt, ein Langspielfilm ist nochmal ein anderer Schnack.
Schnack, da merkt man schon, der Mann hat eine Weile in Hamburg gelebt. Schlussfrage im Grunde schon, man wächst ja nicht im luftleeren Raum auf. Was für Kinder- und Jugendfilme haben dich denn geprägt? Wobei geprägt so ein großes Wort ist, aber kannst dich vielleicht dran erinnern? Also es gibt ja, je nachdem wann man und wo man aufgewachsen ist, so Filme, die merkt man sich aus irgendwelchen Gründen.
Ja, also der erste Film, den ich im Kino überhaupt gesehen habe, hieß Bigfoot. Und der Film meiner Kindheit war, der absolute Film meiner Kindheit war Kevin allein zu Hause. Also ich habe nie Filme gemocht, also als Kind habe ich zumindest, ich habe auch nie so Cartoons geguckt, Schlümpfe oder, weiß nicht, König der Löwen oder wie Pocahontas, was ist, das war mir alles irgendwie, ich mochte diese Kinderfilme, die mit echten Menschen fotografiert sind und gemacht sind und so weiter, ne? Und da war Kevin allein zu Hause, auch die ganzen, alle 3 Teile, ich habe die verschlungen und auch die Bücher. Und das war damals das Größte als Kind. Und immer noch an Weihnachten, der läuft ja jedes Jahr, ich guck den jedes Mal wieder aufs Neue und es macht große Freude.
Soweit ein Ausschnitt aus einem Gespräch, welches ich mit dem Regisseur Ilkay Çatak während des Goldenen Spatzen einst führte. Damals war er mit seinem Film Es war einmal Indianerland vertreten. Nun hat er einen neuen Film gedreht, Gelbe Briefe, und der hat gerade den Hauptpreis bei der Berlinale bekommen, den Goldenen Bären. Und der Film selber ist in 1,5 Wochen ab Donnerstag, den 5. März, im Erfurter Kinoclub zu sehen. Die ganzen Preise, die es gegeben hat bei der Berlinale für die Wettbewerbsfilme, die werden wir auch ausführlich nochmal behandeln, und zwar in der nächsten Ausgabe unseres Filmmagazins Zwei glorreiche Halunken. Denn Filmhalunke Patrick hat alle 22 Wettbewerbsfilme der Berlinale gesehen, und wir werden dann nochmal in Ruhe einordnen, wie gerechtfertigt ist denn die Preisvergabe. Das gehört natürlich immer mit dazu, dass man diskutiert, war das in Ordnung, diesen Preis zu vergeben, hätte nicht ein anderer Film ihn besser bekommen. Und gleichzeitig schauen wir aber auch mal, welche Filme dann hier in Thüringen, speziell auch in Erfurt, zu sehen sein werden.
I walked to the door with you. The air was cold, but something about it felt like home somehow. And I left my scarf there at your sister's house, and you've still got it in your drawer even now.
Dancing around the kitchen in the refrigerator light down. paralyzed by it. I'd like to be my old self again, but I'm still trying to find it. After plaid-shirt days and nights when you made me your own, now you mail back my things and I walk home alone. But you keep my old scarf from that very first week, 'cause it reminds you of innocence and it smells like me. You can't get rid of it, but your lovers stay my age. From when your Brooklyn broke my skin and bones, I'm a soldier who's returning half her weight. And did the twin flame bruise paint you blue? Just between us, did the love affair maim you too? 'Cause in this city's barren cold, I still remember
Diese Band ist schon ein Phänomen. Seit über 40 Jahren gibt es sie. Die Rede ist von der britischen Synthie-Pop-Band Depeche Mode, wobei heute das nicht unbedingt immer noch Synthie-Pop sein muss. Viele Alben sind seit 1980 erschienen. Das Debütalbum hieß Speak and Spell, das letzte Album hieß Memento Mori. Und immer wieder kommen die Fans zu Depeche Mode-Partys, auch hier in Erfurt. Und morgen Abend gibt es eine besondere Lesung des Historikers und Depeche Mode-Experten Sascha Lange, und zwar im Club Franz Mehlhose. Sascha Lange ist insofern besonders, dass er schon sehr, sehr lange Depeche Mode-Fan ist, nämlich seit 42 Jahren. Es war etwa 1984, er war damals in der Schule in Leipzig zu DDR-Zeiten und er ist auf Depeche Mode gestoßen. Die hatten damals gerade das Album Some Great Reward rausgebracht mit People Are People als Titel. Und schon 4 Jahre später geschah etwas ganz Besonderes, denn Sascha Lange war einer der wenigen, die beim einzigen Depeche Mode Konzert in der DDR in Ost-Berlin im März 1988 mit dabei waren. Und wir hören mal einen kleinen Ausschnitt an, wie Sascha Lange das schildert, wie das damals gewesen ist, denn es war nicht so einfach, an Tickets heranzukommen.
Immer wieder kursierten Gerüchte, dass diese oder jene populäre Band aus Westeuropa in die DDR kommen sollte. Darum hielt ich den Anruf von den Götzens-Zwillingen Anfang März 1988 für eine der zahllosen Enden. Die Beschmut kommen nach Ost-Berlin, soll ein FDJ-Geburtstagskonzert sein, erzählten sie mir am Telefon. Die Götzens-Zwillinge, meine alten Kumpels aus der jungen Gemeinde, waren vor einigen Monaten von Leipzig nach Ost-Berlin gezogen, weil ihr Vater eine Kirchgemeinde im Stadtteil Mitte übernommen hatte. Sie saßen also an der Infoquelle. Ich glaubte ihnen dennoch kein Wort. Die Ungarn kriegen sowas vielleicht auf die Reihe. Da ist eh schon halber Westen, aber die FDJ? Niemals. Aber 3 Tage später erzählte mir Holger aus meiner Klasse, dass er bei unserem landesweiten Jugendradio DD64 angerufen habe und die ihm dort bestätigt hätten, dass Depeche Mode am Montag, den 7. März in der Ostberliner Werner Seelenbinderhalle ein Konzert geben würden. Da muss man noch dazu sagen, DD64 galten als in Anführungsstrichen offizieller Präsentator dieses Konzert, was sie natürlich nicht gemacht haben, weil sie ja für dieses Konzert keine Werbung machen mussten. Dennoch hatte sich am Freitag, also 4 Tage vorher, ein Moderator bei DD64 verquatscht gehabt, was dazu führte, dass kurz darauf etwa 80.000 Jugendliche aus der DDR versucht haben, bei DD64 anzurufen, um sich nach Tickets zu erkundigen. Ich musste nach Berlin, ich brauchte eine Karte. Zu Hause angekommen, rief ich nochmal die Götzens in Berlin an. Daniel erzählte mir, dass in ihrer Schule pro Klasse jeweils 2 FDJler eine Karte geschenkt bekommen hätten. Als Auszeichnung sozusagen. Pech für ihn und seinen Zwillingsbruder als alte Depeche Mode-Fans, sie waren Pfarrerssöhne und nicht FDJ-Mitglieder. Die Karten in ihrer Klasse hatten 2 Sprallis bekommen, die nichts groß mit Depeche Mode anfangen konnten, die Tickets aber auch nicht rausrückten. Sie kannten aber jemand anders, der für 150 Ostmark seine Karte verkaufen würde. Also damals hat man als Lehrling etwa 100 Ostmark im Monat auf die Hand gekriegt. Ich war damals 10. Klasse. Ich hatte so ein monatliches Taschengeld von etwa 10 Ostmark. Mit nur einer Karte konnten die Götzens aber nichts anfangen, also boten sie mir an. Die Karten waren übrigens nur für die Berliner FDJler. Der Rest der DDR hatte von vornherein Pech gehabt. Pikanterweise hatten wir am Montagnachmittag in Lindenau, das ist ein Stadtteil von Leipzig, eigentlich das wahnsinnig wichtige Unterrichtsfach Einführung in die sozialistische Produktion. Ein kurzfristiger Versuch, am Montagvormittag eine offizielle Freistellung für den Nachmittag zu bekommen, scheiterte jedoch. Diese konnte nämlich nur der ESP-Fachlehrer selbst erteilen. Aber mein Zug fuhr genau zu dieser Zeit. Also Schule schwänzen. Kurzes Abwägen, Depeche Mode oder ESP? Was für eine blöde Frage. Ich würde heute Nachmittag zum ersten Mal Schule schwänzen und mich nicht in die sozialistische Produktion einführen lassen. Nach dem Mittagessen in der Schule setzte ich mich unauffällig nach Hause ab und zog meine besten Depeche Mode-mäßigen Klamotten an. Im Übrigen auch solche Schuhe hier. Ich habe sogar noch einen der Pullover aufgehoben, weil ich hatte, nachdem ich aus dem Konzert rausgegangen bin, habe ich überlegt, ich muss die ganzen Klamotten aufheben, die ich da getragen habe, weil wie soll ich mich sonst an dieses Konzert wieder erinnern, an diesen gigantischen Tag. Auf dem Hauptbahnhof kaufte ich mir eine Fahrkarte und ging zum Bahnsteig. Ich hatte noch etwas Zeit, der Zug war noch nicht da. Auf einer Bank saßen bereits 2 Dave Gahans. Ich stellte mich in ihre Nähe. Kurze Zeit später kam ein weiterer Dave Gahan mit 2 schwarz gekleideten Kumpels und einem Kassettenrekorder auf dem Bahnsteig. Er sprach mich sofort an und wir tauschten die News zum Thema Konzertkarten aus. Die 3 hatten noch keine Karten und wollten versuchen, direkt vor der Halle auf dem Schwarzmarkt welche zu kaufen. In Berlin angekommen, verabschiedeten wir uns. Sie wollten gleich zur Halle, ich musste noch nach Mitte zu den Zwillingen. Hoffentlich hatte das mit der Karte geklappt. Auf dem S-Bahnsteig kamen mir wieder 2 schwarz gekleidete Dave Gahans entgegen. Wir grinsen uns an. Bis heute Abend grüßen sie mich. Wir waren Brothers in Mind. endlich aus der S-Bahn raus. Endlose 10 Minuten Fußweg bis zum Haus der Götzenszwillinge. Klingeln. Markus kam mir in der Hofdurchfahrt entgegen. Jetzt wurde es spannend. Hat es geklappt? Fragte ich mit letzter Kraft. Klar, sagte er und grinste mich an. In ihrem Zimmer hielt ich wenig später den Schatz in meinen Händen. Die Karte sah potthässlich aus. Von Diebisch Mohd stand auch nichts drauf. Machte nichts, wir wussten Bescheid. FDJ Geburtstagskonzert, Eintritt 15 Mark. Ich zahlte die 150 Mark, die Daniel sofort ausgelegt hatte. Nun noch schnell ins Bad, die Haare frisch gestylt und dann zur Straßenbahn. Die Zwillinge kamen mit bis zur Halle. Sie hatten keine Karten mehr bekommen und mit den noch schnell eingesteckten 200 Ostmark machten sie sich auch keine großen Hoffnungen, auf dem Schwarzmarkt noch zwei zu bekommen. Vor der Halle sah ich Massen von Jugendlichen und jede Menge Polizei. Wir verabschiedeten uns und ich bahnte mir den Weg zum Eingang. Irgendwo tummelten sich auch einige Skinheads. Später stimmten sie ein umgedichtetes Pionierlied an. Fröhlich sein und singen, Gruftis in die Fresse springen. Die Veranstalter hatten dem zu erwartenden Ansturm von kartenlosen Fans vorgebeugt. Zuerst musste ich durch eine Ordnerkette, dann kam ein Zaun, dann ein großer Stahlzaun und dann der Halleneingang und schließlich der Saaleingang. Endlich war ich drin. Findet hier wirklich heute ein Diebisch Mohd-Konzert statt? Wo waren die Geburtstag feiernden FDJler mit ihren blauen Hemden? Ich sah nur Dave Gahans und Martin Gors. Mir wurde klar, in den letzten Tagen musste es in Berlin eine große Umverteilung der Tickets gegeben haben. Nur ganz wenige Blauhemden blickten zwischen den Schwarzgekleideten. Ich lief wie betäubt umher, gab artig meine Jacke an der Garderobe ab und stellte mich im Saal in die Nähe des Mischpultes. Direkt vor der Bühne war es eng wie in einer Sardinenbüchse. Die Bühnendekoration kannte ich aus der Bravo und sie ließ keine Zweifel mehr. Hier fand ein Diebisch Mohd-Konzert der aktuellen Tour for the Masses statt. Kurz nach 20 Uhr ertönte das den Fans bekannte Intro Pimpf aus den Boxen. Zuerst herrschte eine merkwürdige Stille im Saal, so als ob noch keiner richtig fassen könnte, was jetzt gleich passieren würde. Die Bühne war durch einen Vorhang verdeckt und man sah die Band zunächst nur schemenhaft. In der Mitte des ersten Songs Behind the Wheel verschwand auch dieser und der Blick auf unsere Idole war endlich frei. Ein ekstatisches Kreischen tönte aus 6000 Kehlen. So eine Gänsehaut hatte ich zuvor noch nie gehabt. Nicht wenige Fans hatten Tränen in den Augen. Diebisch Mohd und wir, jetzt waren wir endlich unzertrennlich, zumindest für die nächsten 2 Stunden. Good evening, East Berlin, rief Dave in den Saal. Wir rasteten komplett aus. So viel Freude, so viel Glück, Diebisch Mohd, bei uns und ich mittendrin. Und ohne das Wissen, welches der ESP-Lehrer heute meiner Klasse vermittelt hatte. Zwischen den Songs schrien sich Jungs und Mädchen die Seele aus dem Leib. Dave, Martin. Die anderen beiden Mitglieder von Diebisch Mohd hatten nicht so viele persönliche Fans, aber das waren sie ja gewöhnt. Ich liebte alle 4. 2 Stunden Volldampf. Oh Gott, lass es nicht schon vorbei sein. Wir schindeten noch 2 Zugaben raus. 22 Uhr war das Konzert zu Ende. Völlig heise und benommen taumelte ich aus der Halle Richtung S-Bahn. Ich hatte Diebisch Mohd live gesehen. Auf dem Bahnhof Lichtenberg entdeckte ich eine Gruppe Fans. Meine 3 Zugbekannten aus Leipzig waren auch dabei. Sie hatten vor der Halle für 1400 Ostmark 3 Karten bekommen. Aus ihrem Kassettenrekorder dröhnte ein Live-Mitschnitt des Konzertes, ein Bootleg, sehr begehrt bei Fans. Ich hatte nicht die blasseste Ahnung, wie sie den riesigen Rekorder in die Halle gekriegt hatten. Das lag daran, weil die Ordner keine Ahnung hatten, dass das verboten war. Wir redeten pausenlos vom Konzert, analysierten die Playlist, die Bühnendekoration und natürlich die Band. Gegen 4 Uhr war ich endlich wieder zu Hause in Leipzig, sank glücklich und müde ins Bett und ging 3 Stunden später pünktlich zur ersten Stunde in die Schule. Dort wurde ich von Schülern aller Klassen bestürmt. Hat es geklappt? Hast du sie wirklich gesehen? War das ein richtiges Konzert? Ich gab natürlich gerne Auskunft, denn ich war sehr stolz auf mich, dass ich es geschafft hatte. Ich hatte Diebisch Mohd live gesehen.
Soweit ein Ausschnitt aus einer Lesung mit Sascha Lange. Wer komplett Sascha Lange erleben möchte, kann das morgen Abend tun, und zwar im Club Franz Mehlhose. Da wird Sascha Lange zu Gast sein und aus seinen 3 Diebisch Mohd-Büchern lesen und auch diskutieren. Los geht es um 20.15 Uhr. Einlass ist um 19.30 Uhr im Club Franz Mehlhose. Wir befinden uns am Anfang dieser Woche und blicken dennoch schon mal voraus, was können wir alles unternehmen. Unter anderem gibt es diesen Samstag eine bemerkenswerte Lesung des Autors Daniel Schreiber, und zwar in der Zentralheiz in Erfurt. Thema Liebe mit Ausrufezeichen, ein Aufruf. Und es geht um die Frage, wie können wir es eigentlich schaffen, einen politischen Diskurs zu kapern, der von Hass geprägt ist. Diese Frage stellt sich Daniel Schreiber und er wird dann ganz pathetisch, und zumindest steht es hier so im selbsterklärenden Pressetext, dass er versucht eben zu zeigen, wie anhand der Idee der Liebe als politische Kraft auch schon Revolutionen in Gang gesetzt wurden. Und er hat da ein paar Beispiele mitgebracht. Daniel Schreiber ist ein sehr, sehr kluger Mann. Ich habe auch schon einiges von ihm gelesen. Unter anderem hat er beispielsweise darüber geschrieben, über seine Erfahrung als Alkoholiker. Er ist jetzt trockener Alkoholiker. Nüchtern hieß eben dieses Buch. Genauso ging es aber auch um das Thema Einsamkeit schon bei ihnen allein. Also seine Themen sind wirklich immer Themen, bei denen ich zumindest sage, und es gilt gerade auch vielen anderen, da kann ich dran anknüpfen, das beschäftigt mich. Deswegen mein Hinweis, diesen Samstag um 19.30 Uhr ist Daniel Schreiber zu Gast in der Zentralheize in Erfurt im Rahmen der Erfurter Frühlingslese. Und gleich hören wir nochmal in ein Gespräch hinein, welches mich auch immer noch beschäftigt, ein Thema, wo es eben auch darum geht, wer bin ich eigentlich und inwieweit werde ich von meiner Herkunft geprägt. Die Autorin Thea Dorn hat sich auch eins darüber Gedanken gemacht und in dieses Gespräch hören wir gleich nochmal hinein.
If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true lover man. If you go when the snowflakes storm, when the rivers freeze and summer ends, please see she has a coat so warm to keep her from the howling winds. Please see if her hair hangs long, it rolls and flows all down her breast. Please see for me if her hair's hanging long, for that's the way I remember her best. I'm wondering if she remembers me at all. Many times I've often prayed in the darkness of my night, in the brightness of my day. Where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. She once was a true love of mine.
Deutsch nicht dumpf, so heißt sein Buch von Thea Dorn. Das ist schon ein paar Jahre alt und es beschäftigt sie mit einer Frage, die auch heute noch im Jahr 2026 gilt, und zwar, inwieweit brauchen wir eigentlich Grenzen und was macht uns eigentlich aus? Inwieweit spielt Heimat eine Rolle? Sollte sie eine Rolle spielen? Inwieweit ist das für unsere Identitätsfindung wichtig? Und was heißt jetzt konkret in meinem Fall, aber auch im Fall von Thea Dorn, dass ich eben hier in diesem Land geboren bin? Was heißt Deutsch sein? Und ich hatte einst ein Gespräch mit ihr geführt und da hören wir jetzt nochmal hinein. Ich wollte zunächst erstmal von ihr wissen, wie sie eigentlich aufgewachsen ist und wann sie sich mit solchen Fragen beschäftigt hat.
Na, ich bin ein Kind der alten Bundesrepublik, Frankfurt am Main geboren, und in der alten Bundesrepublik war man in gebildeten Kreisen vollkommen überzeugt, dass das Thema Deutschland sich für alle Zeiten erledigt hat. Meine Eltern waren jetzt nicht klassische Linke, keine klassischen 68er, die der BRD den Krieg erklärt hätten. Aber sie waren das, was ein westdeutscher Soziologe die skeptische Generation nannte. Sprich, sie wollten mit diesem ganzen Thema Deutschland, mit dem Deutschen, in dessen Namen solche Verbrechen und solches Unheil angerichtet, einfach nichts zu tun haben. Und diese Haltung habe ich mir selber auch angeeignet, so ungefähr bis ich 30 war, also bis 2000 rum. Hatte ich auch, wenn man mich gefragt hätte, hätte ich immer geleugnet, dass irgendwas an mir deutsch ist. Hatte immer den Eindruck, ich bin irgendwie, ja, das, was man da eine Kosmopolitin nennt, kann mir vorstellen, in Frankreich zu leben oder in Amerika oder sonst wo. Und dann Manchmal muss man ja weggehen, um was zu kapieren, auch über sich selber. Und als ich einmal länger in den USA war, das war 2010, fiel mir auf einmal auf, dass ich ganz komische Formen von Heimweh entwickle, dass ich zum Beispiel die deutsche Sprache vermisse, dass ich deutsche Texte, deutsche Musik, auch deutsche Landschaften vermisse. Und dann gab es eines Abends eine Diskussion mit Kollegen an diesem College, wo ich Gastprofessorin war. Und ich erklärte auch, naja, ich bin doch nicht deutsch und ich bin irgendwie. Und dann lachte dieser eine Kollege und sagte nur den Satz, oh Thea, you are so German. Also er sagte, Thea, du bist so deutsch. Und dann bekam ich natürlich erstmal einen Schreck und dachte, will der mir sagen, ich bin Nazi? Was meint der jetzt? Und dann fing ich an, also erzählte mir dann auf, kein einziger Kollege bisher aus einem anderen Land hätte so systematisch sämtliche Mittelgebirgsgipfel der Gegend erkundet, also sprich, wir dreimal die Woche wandern. Keiner sei so, hätte so eine merkwürdige Mischung aus Strenge seinen Studenten gegenüber und gleichzeitig kommt er auf die dumme Idee, die Studenten, die nach amerikanischem Verständnis noch nicht volljährig waren, zum Rotweintrinken einzuladen. Es gab Beschwerden von Nachbarn, weil ich nachts Matthäus Passion höre. Also sprich, er demonstrierte mir, dass ich offensichtlich kulturell stärker deutsch geprägt bin, als ich das 30 Jahre lang wahrhaben wollte. Und seitdem hat mich diese Frage nicht mehr losgelassen. Und die Kernfrage, um die es, glaube ich, heute politisch geht, und die ganzen Kämpfe, die wir im Augenblick erleben, seit einigen Monaten oder inzwischen Jahren, sind, glaube ich, darum, muss man das Deutsche zu Recht im Verdacht haben, dass es autoritäre, antifreiheitliche, engstirnige, ausschließende Tendenzen befördert? Oder kann man, und das ist das Projekt, was ich verfolge, oder die Hoffnung, die ich habe, kann man zu einem Begriff des Deutschen finden, was nicht leugnet, dass es kulturelle Besonderheiten gibt, was sagt, ja doch, es gibt kulturelle deutsche Besonderheiten und da gibt es auch welche, die liebenswert und erhaltenswert sind und trotzdem einen freiheitlichen, liberalen, weltoffenen Geist pflegen.
Darüber gilt es zu reden, das muss man aber immer wieder erarbeiten eigentlich. Ich habe so überlegt, Sie haben es in Ihrem Buch ja auch geschrieben, es geht ja auch um Deutungshoheiten von Begrifflichkeiten. Nehmen wir mal das Wort Leitkultur von Friedrich Merz seinerzeit, in meiner Erinnerung erstmals sehr populär und breit wirksam angesprochen. Aber es gab immer wieder, hat man in diese Tüte reingegriffen und das Wort Leitkultur und Leitfaden hervorgeholt. Ist es auch so ein Kampf um Deutungshoheiten und haben Sie vielleicht auch deswegen das Buch geschrieben, um zu sagen, ich lasse mir das nicht von diesem stockkonservativen wegnehmen, es geht auch anders?
Naja, Sie haben nur mit Leitkultur just einen der schwierigsten Begriffe rausgegriffen, den ich tatsächlich selber auch nicht wirklich verteidige in meinem Buch. Weil, also erstens mal stammt der auch nicht von Merz, der ist noch älter, der stammt von einem syrischstämmigen Politologen namens Bassam Tibi, der ursprünglich von einer europäischen Leitkultur sprach und damit Kultur eigentlich eher im Sinn von europäischen Werten meinte, indem er sagt, es gibt hier bestimmte Standards wie die, dass ein Individuum in seinen Glaubensdingen frei sein muss, dass keine Familie ihm vorschreiben darf, wer geheiratet wird, dass sexuelle Orientierung frei ist. Das meinte er im Grunde mit dem europäischen, mit den Leitwerten und er nannte das, wie ich finde, ein bisschen unglücklich Leitkultur und dann wurde durch deutsche Politiker daraus eine noch dümmere Debatte gemacht, weil an der Kultur ist ja das Tolle, dass sie, Herder hat mal gesagt, ein großer ungejäteter Garten voll Kraut und Unkraut ist. Also für deutsche Verhältnisse gesagt, zur deutschen Kultur gehört das Eisbein und der Spitzenriesling. Es gehört die Matthäus-Passion und Helene Fischer. Faust 2 von Goethe steht neben Fuck you Goethe 3. Wer soll sich jetzt hier anmaßen zu sagen, und daraus machen wir eine Leitkultur? Deshalb glaube ich auch, dass man damit nicht sehr weiterkommt. Ich glaube, dass man ein paar Richtlinien, Orientierungssachen vorgeben muss im sehr speziellen Bereich der Kulturpolitik, also Kultur im engeren Sinne von Kunstförderung, dass man in der Bildungspolitik darüber nachdenken muss, welche Inhalte wichtig sind. Aber ansonsten ist in einem freiheitlichen Staat das verdammt nochmal die Angelegenheit von jedem Einzelnen, welche Aspekte dieser Kultur er für sich als liebenswert entdeckt.
Ich hake mal kurz ein, wir können es ja ein bisschen kleiner machen. Also ein Begriff, den ich eigentlich ganz sympathisch finde, ist Heimat. Ja, weil Heimat sozusagen nicht gleich so die hohen Gewichte Deutsch sein und Leitkultur, sondern Heimat ist dort, wo man sich auskennt, wo man sich verbunden fühlt. Das ist ja was erstmal der Begriff ist, noch sehr positiv besetzt.
Ja, wobei es natürlich auch heikel ist, dass jetzt Politiker auf die Idee kommen, dass sie Heimatministerien schaffen. Also ich glaube, die Bayern waren die Ersten, die damit angefangen haben. Wie wir wissen, haben wir nun eins auf Bundesebene. Weil Heimat ist für mich eigentlich kein politischer Begriff, sondern Heimat ist für mich ein, wie soll ich sagen, fast eher ein Seelenbegriff. Heimat ist das Gefühl, Sie haben es selber ja schon gesagt, dass ich irgendwo verortet bin, dass es einen Ort auf dieser Welt oder vielleicht auch nur in einer vermeintlichen Jenseitswelt. Die Christen singen ständig davon in ihren Kirchenliedern, dass man in die ewige Heimat eingeht und damit meinen sie das Himmelreich. Also Heimat ist ein Ort, an dem ich das Gefühl habe, da wäre ich zu Hause, um sozusagen mit den Romantikern zu sagen, wo die Seele sich erholen kann, wo es das Gefühl von Halt gibt. Und ich glaube tatsächlich, dass jeder Mensch idealerweise eine solche Heimat haben sollte. Das Problem fängt jetzt natürlich an, was heißt das konkret übersetzt? Heißt das, dass ich mich massiv dagegen wehre, dass das Fleckchen Erde, aus dem ich stamme, sich irgendwie verändern darf? Heißt das, gibt es Heimat im Plural? Da gehen die Meinungen sehr auseinander. Ob der
Mensch. Kann sie es zum Beispiel beantworten? Das sind interessante Fragen für sich.
Ich würde schon sagen, dass ich Heimat auf sehr viel unterschiedlichen Ebenen habe. Also ich habe es schon gesagt, ich stamme aus der Gegend von Frankfurt am Main. Und natürlich merke ich, dass wenn ich den hessischen Dialekt, den viele Menschen nicht ganz so schön finden, wenn ich Hessisch höre, oder Ebbelwoi und Handkäse kriege, da geht mir die Seele auf. Ja, weil das sind die ältesten Schichten, das kenne ich eben aus der Kindheit. Dann auf einer etwas anspruchsvolleren Ebene sind ganz viele deutsche Lieder, deutsche Märchen, deutsche Texte. Das ist für mich massiv Heimat, die deutsche Sprache. Ist Heimat. Dann ist mir Berlin, ich lebe seit 91 inzwischen in Berlin, also mehr als die Hälfte meines Lebens, Berlin ist mir in einem veritablen Sinn auch zur Heimat geworden, obwohl ich da zunächst sehr gefremdelt habe und diese Stadt überhaupt nicht begriffen habe und mich auch nicht verstanden fühlte. Das war kein schlechtes Stück Arbeit, Berlin zur Heimat zu machen. Es gibt eine Gegend in Frankreich, in der Bretagne, da hat unsere Familie viele Sommer verbracht in den 70er und 80er Jahren, wo ich immer merke, da zieht es mich regelmäßig hin. Meine Mutter ist da sogar bestattet. Das ist in einem sehr tiefen Sinne auch für mich Heimat. Das heißt, ich glaube, dass der Heimatbegriff tatsächlich, dass man den vielfältig haben kann. Er hat natürlich, und deshalb ist er politisch ein wenig gefährlich, weil Heimat hat natürlich eben immer was mit einer Sehnsucht, mit einem Festhalten wollen. Also Heimat ist, glaube ich, weniger, auch wenn Ernst Bloch, der Philosoph, gesagt hat, Heimat ist der Ort, wo noch keiner war. Heimat ist eine Utopie, die liegt nach vorne. Glaube ich, dass Heimat in dem Sinne immer was Konservatives ist, weil Heimat will man bewahren. Und das ist natürlich für Politik, die ganz anders auf Dynamiken, auf Veränderungen reagieren muss, schwierig. Deshalb bin ich kein Fan davon, dass die Politik neuerdings den Heimatbegriff für sich entdeckt.
I can't see.
Und das war's schon wieder mit dieser Ausgabe von Unterdessen an diesem Montag. Wir hören uns wieder. Hört weiterhin Radio Frei. Wenn es Feedback und Anregungen gibt, dann schreibt an redaktion@radio-frei.de. Macht's gut!